Priester nicht dienen können, die wir dich mehr gewinnen können, dich mehr ausleben können, Herr, damit du bald zurückkommst.
Amen. Amen. Ja, Herr, wir loben dich heute Abend. Danke, Herr, du möchtest zur Gemeinde reden.
Amen.
Danke, Herr, dass du dein Haus liebst, Herr.
Amen.
Herr, danke, du brennst für dein Haus.
Amen.
Lass dieses Feuer auch in unseren Herzen brennen.
Amen.
Herr, gib uns heute Abend Offenbarung. Wir beten, dass du durch dein Wort zu uns sprechen kannst. Herr, salbe auch alle Ohren, Herr. Amen. Amen. Danke, Herr. Amen. Ich war sehr ermutigt heute Morgen, nochmal und immer wieder neu zu sehen, Gott möchte ein Königreich von Priestern. Ja, das ist wirklich die Berufung, für was wir gerettet worden sind. Das ist der Plan Gottes. Nochmal diesen bekannten Vers in Offenbarung 1, Vers 5 und 6 heißt, über Jesus, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat mit seinem Blut. Und das wissen alle Christen. Aber wir müssen unseren Brüdern und Geschwistern sagen, es geht noch weiter. Und uns gemacht hat zu Königen und Priestern. Für seinen Gott und Vater. Das ist wirklich Gottes Vorsatz. Die Erlösung ist der Anfang unserer Rettung und das Ziel ist sein Königreich. Und wie heute Morgen Brüder schon mitgeteilt haben, gell? Das Königreich und das Priestertum gehen immer zusammen. Und das Wort, das das auch kombiniert, ist der Ort namens Zion. Weil dort ist Gottes Reich. Damals war es ein physischer Ort, wo Gottes Reich wirklich war, wo sein Tempel stand, auf diesem Berg in Jerusalem, in Israel, da war seine Hauptstadt, sein Headquarter. Aus von dort ging die Macht. Und das ist ein physisches Bild damals in dem irdischen Reich Israel, wo Gott regiert hat, für heute das Himmlische. Das himmlische Zion, im himmlischen Jerusalem, ist die geistliche Wirklichkeit von Gottes Reich heute. Und um das zu verstehen, müssen wir wirklich im Herrn wachsen, ihn essen, ihn genießen, Leben haben und wachsen, damit wir das verstehen. Ich habe 3 kleine Kinder, wenn ich meiner Tochter irgendwas erzähle von meiner Arbeit und der Ökonomie dort, die versteht kein Wort. Mein Mittlerer, der versteht, ja, der Papa geht auf Arbeit und ist dann weg. Der Henoch kann sich schon vielleicht ein bisschen was vorstellen unter der Arbeit, aber er muss noch wirklich wachsen, um zu verstehen, was dort passiert. Und so geht es uns Christen, wenn wir noch Milch brauchen, verstehen wir überhaupt nichts. Zion ist Bahnhof für uns. Aber der Herr möchte, dass wir etwas von seiner Ökonomie, seinem Reich, seiner geistlichen Wirklichkeit in seiner Hauptstadt, dass wir das verstehen und dass wir ein Teil davon sind. Und dafür es ist gut, sich mit den heiligen Dingen zu beschäftigen.
Amen.
Die Bibel zeigt im Neuen Testament, wo wir an Jesus Christus glauben, zeigt der ganze alte Bund, alles was in der heiligen Schrift steht, ist eine große Hilfe, um die geistlichen Sachen zu verstehen. Deshalb gibt es ein physisches Jerusalem, ein Berg Zion, ein physischen und ein Tempel und diese allen Dinge sind dafür da, dass wir heute die Wirklichkeit in unserem Herrn Jesus Christus, die er für uns vorbereitet hat, sehen und erkennen und verstehen. Sonst ist es für uns etwas schwer verständlich. Ja, Jesus ist alles in allem, wir können ihn erfahren. Jesus ist reich, Jesus ist Liebe, aber dass der Herr so konkret erfahrbar für den Alltag wird. Ich glaube, viele von uns können das bezeugen in den letzten guten 10 Jahren, wie der Herr uns gezeigt hat, die Feste des Herrn im Alten Bund haben so ein Reichtum an Jesus. Alle diese 7 Feste des Herrn wollen wir heute feiern, weil sie die geistliche Wirklichkeit in Jesus sind. Vom Passa bis zum Laubhüttenfest. Und alle Opfer des Herrn sind so reich und diese ganze Kreislauf der Anbetung. Wenn manche das noch nicht gehört haben, es gibt da hinten, der Wilfried hat sehr viele gute Sachen gedruckt. Ihr könnt euch das gerne angucken und Gemeinschaft auch in der Zeit haben. Es wäre zu viel, heute Abend da drauf einzugehen, auf diesen wunderbaren Kreislauf der Anbetung. Aber es zeigt einfach eine Tiefe und Reiche von Christus. Für uns heute zum Erfahren, dass diese Ökonomie von seinem Reich wächst. Und Zion fasst das Ganze zusammen. Weil in Zion ist die Regierung und die Priesterschaft, der König und die Priesterschaft, geht hier zusammen. Und Hebräerbrief zeigt, das sind alles diese Schattenbilder. Gell? Hebräer sagt öfter, zum Beispiel in Kapitel 10, das Gesetz, das nur den Schatten der zukünftigen Dinge hat, guten Dinge und nicht die Wirklichkeit. Ja, und es zeigt, die Wirklichkeit ist in Jesus. Ja, Kolosserbrief und Hebräerbrief und so zeigen, das ist alles Jesus. Die Wirklichkeit, der wahre Mose ist Jesus. Der wahre Führer ist Jesus. Der wahre Aaron, der wahre Hohepriester ist Jesus Christus. Wenn ihr den Hebräerbrief lest, dann seht ihr alle Bilder. Im alten Bund fängt Paulus an und zeigt, der Fels in der Wüste war Jesus. Das Holz, was reingeworfen hat, ist der gekreuzigte Herr, das bitteres Süß macht für unsere Erfahrung. Das Brot vom Himmel, sagt der Jesus, ich bin das wahre Brot. Nicht Mose hat euch das Gebrot gegeben, sondern mein Vater, ich bin das wahre Brot. Alle diese Dinge sind eine Wirklichkeit in Jesus. Und der Dienst in Zion ist der Priesterdienst. Und wir haben hier heute Abend den Punkt, der erste Punkt, der Brandopferaltar aus Kupfer. Weil wenn man über den heiligen Dienst, den Priesterdienst redet, ist es der erste Punkt, der erwähnt wird, ist was? Ist der Altar, der Brandopferaltar. Und ohne den Brandopferaltar funktioniert es nicht. Ja, diese ganzen Dienste im Heiligtum, die können wir nicht ergreifen und verstehen, wenn wir nicht die Erfahrung haben vom Brandopferaltar. Und kurz gesagt, es steht für die Wirklichkeit vom Kreuz Christi, von unserem gekreuzigten Herrn Jesus, der sich selber gegeben hat als Opfer. Und wir müssen eins sein mit seinem Tod. Wenn wir nicht eins sind mit seinem Tod, dann können wir nicht priesterlich dienen und dann können wir auch nicht Zion bauen. Und vielleicht können wir das ganz kurz anwerfen. Manche von euch kennen das sehr gut. Ich habe so ein altes Bild mitgebracht von einer Stiftshütte, die man früher kaufen und zusammenbauen konnte. Und man kommt hier vorne rein beim Eingang. Das war die Stiftshütte damals in der Wüste. Und das Erste, was man natürlich sieht vom Eingang, ist da vorne was? Ein brennender Brandopferaltar aus Kupfer. Das ist das Erste. Danach kommt das Waschbecken und hier drin gibt es dann viele Dienste. Die sehen wir noch nicht, die werden wir noch sehen an dieser Konferenz. Aber erstmal sehen wir nur, wenn wir reinkommen, einen brennenden Altar. Und ich habe ein anderes Bild gesehen, da war nicht so ein Holzhaufen, da war ein riesen Holzhaufen. Das hat mir gefallen. Weil der Altar muss immer brennen. Ja, das zeigt, der Altar zeigt die Hingabe für Gottes Werk. Und es heißt, morgens und abends soll man neues Holz drauf aufschichten. Das heißt, der Priester ist verantwortlich, dass dieses Feuer immer brennt. Es darf nie ausgehen. Und so ist es am Haus Gottes. Ja, wenn du draußen lebst, dann machst du irgendwann mal ein Feuer zum Kochen und dann geht es wieder aus. Aber wenn du im Haus Gottes dienst, darf das Feuer nie ausgehen. Und dieser Altar ist auch aus Kupfer. Und Kupfer in der Bibel hat diese Bedeutung von Gericht. Ja, außen im Außenvorhof ist eigentlich sehr viel Kupfer zu finden. Wir hatten da auch mal eine ganze Konferenz drüber, wie viel Kupfer, auch das kupferne Waschbecken, es gibt außen erstmal sehr viel Gericht. Und das Gericht ist sehr wichtig, weil im Neuen Testament ist es die Wirklichkeit von dem Seelenleben lassen. Der Jesus sagt, wer nicht sein Seelenleben lässt, der kann nicht mein Jünger sein. Und wir haben auch in letzter Zeit oft gesehen, es gibt die gute Seele. Ja, für uns, die wir dem Herrn nachfolgen wollen und hier auch kommen zu einer Konferenz, ist oftmals nicht so das Problem, dass wir irgendwo rausgehen und uns betrinken und trunken sind oder irgendwelche schlimmen Dinge machen da draußen. Das Problem ist eher die gute Seele. Das, was er sagt, bevor der Herr wiederkommt, was werden die Leute tun? Essen, trinken, heiraten, kaufen, verkaufen. Das ist oft das Problem, dass ja, ich so verstrickt bin in gute Sachen. Gute Sachen verkaufen. Und ja, da zu sehen, wir brauchen dieses Feuer vom Altar, um brennend zu sein für Gottes Vorsatz. Und auch das eigene Seelenleben mit Christus in den Tod zu geben. Er ist der, der ans Kreuz gegangen ist. Er hat sich völlig im Bild verbrannt. Und wir sind eins mit seinem Tod. Und wenn ich nicht eins mit diesem Tod bin, dann ist das alles andere mir zu kompliziert. Dann ist es zu anstrengend. Dann denke ich, was soll denn das? Das ist zu schwer. Ich habe da viel bessere Vorstellungen, wie Sachen einfacher gehen. Jeder hat seine Vorstellung. Jeder macht dann für Gott, was er will. Aber dieser Altar, wenn ich den sehe, dann drehe ich gleich wieder um und gehe raus. Und das ist, was der Herr Jesus sehr oft warnt und sagt mit vielen Gleichnissen. Er sagt, wer einen Turm baut, der überschlägt vorher die Kosten. Ja, ein Haus kannst du schnell bauen, aber wer hat jemand von euch schon mal einen Turm gebaut? Vielleicht sind unter uns welche, die vielleicht ein Haus gebaut haben, aber ein Turm ist was anderes. Ja, in New York stehen manche so große Türme. Da überlegst du dir vorher wirklich, was du machst. Und dann das andere Gleichnis ist, wer in einen Krieg zieht mit einem König, der überlegt vorher, ob er diesen Krieg gewinnen kann. Das heißt, hier geht es nicht nur um, baue ich ein Haus oder nicht, das sind wirklich gravierende Punkte im Leben, dass du sagst, wow, ich baue diesen Turm oder ich kämpfe diesen Krieg. Du überlegst gut, was du machst. Und der Herr sagt, wenn du mir nachfolgen willst, ist das das Projekt deines Lebens. Willst du ein Jünger werden und du weißt, da kommt eine Macht an, die 6000 Jahre die Menschen schon verführt und besiegt. Du hast keine Chance, außer du bist wirklich ernst und stützt dich auf den Herrn. Das zeigt die Ernsthaftigkeit. Wenn du dem Herrn Jesus als ein Jünger nachfolgen willst, dann musst du alles auf die Karte setzen. Dieser Mann, der mit 10.000 überlegt, ob der mit 20.000 kommt, das zeigt natürlich gesehen, der Feind greift mit mehr an, als was du erwartest. Der Feind greift stärker an, als das, was du abwehren kannst in deinem Leben. Wenn du für den Herrn sein Jünger sein wirst, dann würden solche Angriffe kommen. Aber wenn wir unser Seelenleben in den Tod geben, dann hat der Herr den Sieg. Dann sind wir im Sieger. Und deshalb brauchen wir diese Erfahrung dieses kupfernen Altars des Gerichts für unser Selbst, für unser Seelenleben, dass wir es in Christi Tod hineingeben. Weil da ist der Sieg. Ansonsten haben wir viele Schwierigkeiten und wir verstehen nicht und wir sehen nicht die Dinge im Inneren. Wenn ich immer im Gemeindeleben mein Selbst lebe, das sieht man nicht so, aber wenn ich nie bereit bin, mein Seelenleben, sagt das Neue Testament, in den Tod zu geben, dann bin ich ein seelischer Christ. Ich meine es sehr gut, meine Seele ist sehr gut, ich habe sehr viele gute Ideen, aber ich verstehe gar nicht, was im Heiligtum passiert. Vielleicht im Kopf, aber die Wirklichkeit davon verstehe ich nicht. Wie 1. Korinther, ich glaube Kapitel 2 oder 3, sagt er, ein seelischer Mensch kann die Dinge Gottes nicht wahrnehmen. Sogar sie sind ihm eine Torheit. Ja, eine Konferenz hier zu sitzen und über Zion zu reden, das ist eine Torheit für den seelischen Menschen. Weil sie nur geistlich zu ergründen sind, die Dinge Gottes. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wirklichkeit anbeten. Ja, wenn Gott Geist ist und wir seelisch sind und ich bin so intellektuell klug, aber es ist meine Seele, ich studiere Theologie, ich verstehe überhaupt nichts von Gott. Es muss durch den Geist, geistliche Dinge durch geistliche Mittel gedeutet werden. Und dafür muss ich das Seelenleben in den Tod geben. Damit ich durch den Geist wandle und geistliche Dinge verstehe. Und dafür ist dieser Altar so wichtig. Die Erfahrung, Herr Jesus, ich möchte dich als mein Leben erfahren noch mehr. Ich möchte mein Selbst in den Tod geben. Dafür ist der kupferne Altar, gell? Und wir hatten neulich, die Schwester hatte neulich Verse von Lukas 12 gelesen. Da sagt Jesus, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Und was wünschte ich mehr, dass es schon entzündet wäre? Er möchte, dass so ein Feuer brennt. Und dieses Feuer im Zusammenhang, was ist, davor liest du, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Es ist des Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Und trachte zuerst nach seinem Reich und alles andere werdet ihr dazu bekommen. Und dann seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Brennende Lampen und kluger Knecht. Diese Gleichnisse kommen in Lukas 12. Also es geht um das Reich Gottes, das er uns geben will und das Wiederkommen von Jesus bereit zu sein. Und in diesem Kontext als nächstes sagt der Herr Jesus, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu bringen. Dieses Feuer ist das Feuer für sein Reich, für sein Wiederkommen. Aber er sagt, es geht noch nicht. Er muss zuerst, er sagt, sich taufen lassen mit einer Taufe. Er ist schon getauft, aber mit Wasser getauft. Aber hier, ist eine andere Taufe. Es meint wirklich, die Wirklichkeit der Taufe ist das Kreuz. Er geht auf den Altar. Er muss erst zum Altar gehen. Und das ist heute auch so. Wir brauchen den Altar, das Kreuz Christi. Sonst kann dieses Feuer nicht brennen für sein Reich. Sonst verstehen wir es gar nicht. Ja, sonst ist unsere Hingabe aus unserer eigenen Kraft für Gott nach dem, was wir wollen. Und wir haben gute Ideen, aber Gott sagt, das anerkenne ich gar nicht. Deshalb muss meine eigenen Ideen, meine eigenen Wünsche, wie ich Gott diene, müssen wir in den Tod geben. In Christi Tod. Und dann erfahren wir auch sein Auferstehungsleben. Und dann können wir ihm auch nachfolgen. Und dann kann er uns auch weiterbringen, hinein ins Heiligtum und uns Dienste zeigen, die Zion aufbauen. Ja. Amen. Herr Jesus. Und ja, was Christian auch gerade vorhin gesagt hat, oder Philipp, gell, wenn wir über das Reich Gottes reden, dann ist der Priesterdienst nicht mehr weit. Wenn du dich mehr mit dem Reich Gottes beschäftigst, dann wird der Herr sehr bald, wenn wir die Wirklichkeit davon sehen irgendwo, dann wird der Herr sehr bald auch über den Priesterdienst sehr viel Licht geben. Und wir haben gesehen, ja, dieser Priesterdienst, er ist auch dafür, dass Gott als erstes, Nummer eins ist für Gott, dass er die Speise bekommt. Der Priesterdienst ist wirklich eine Anbetung für Gott. Und Anbetung heißt, Gott bekommt etwas, Gott bekommt Speise. Und das ist das Zeichen von Zion, dass Gott Speise bekommt. In Zion sind die Feste des Herrn, wo sein Volk zusammenkommt, um den Herrn, mit dem Herrn ein Fest zu feiern. Das ist, was er in 5. Mose Kapitel 12 geschrieben hat. Wenn der wahre Gottesdienst ist, das ganze Volk, er ist wie ein Vater, sein ganzes Volk kommt zum Vater, es nimmt den Reichtum aus dem Land, es bringt die Erstlinge, die ganzen Früchte, es packt alles aus zusammen und isst dort. Das ist der Gottesdienst. Ein Fest. Wir haben Vorstellungen von, wie man Gott dient, aber Gott möchte, dass alle zusammenkommen zu einem Fest. Ein Fest in Einheit, den Namen des Herrn zu loben. Ein Zeugnis für ganz Israel. Dass man zusammenkommt an der Stätte, die Gott auserwählt hat. In Einheit den Namen des Herrn zu loben und zu essen. Und ich habe in letzter Zeit im Wort Gottes, ja, ich dachte, ich gebe mal einen kleinen Überblick über die Anbetung und wie sehr der Altar zu tun hat mit der Anbetung und dass Gott das bekommt, was er will. Ich glaube, alle Völker, die du anguckst, merken, dass sie dem Schöpfer wieder was geben wollen. Im Amazonas, wenn du guckst, da gibt es so Indianer, die füllen ihr, haben wir in euch Gemeinschaft, die füllen ihr Boot mit Orangen und schieben dann das Boot raus über den Fluss, dass es irgendwie zum Schöpfer kommt. In Asien zünden sie irgendwelche Räucherstäbchen an oder bringen Früchte in die Tempel. Aber es ist gut zu sehen, was sagt Gottes Wort und darin klar zu werden, was ist die Anbetung. Hier in Europa glauben viele, Lieder singen, Hände hochheben oder sowas ist Anbetung. Aber lass uns mal ins Wort gucken. Und ich habe hier, vielleicht können wir es kurz anwerfen, eine kleine Grafik, das soll ein Zeitstrahl sein. Und ich habe jetzt keinen Pointer, aber der Manu wird mir vielleicht helfen. Das Erste, wo Adam was in Sünde gefallen ist, das erste Opfer ist eigentlich was passiert ist, Gott opfert und gibt Adam und Eva Schafsfelle. Und das Zweite sieht man gleich, wo Altare gebaut werden, sind die ersten zwei Brüder, die auf dieser Erde kommen. Es ist Kain und Abel. Ich denke, die meisten kennen die Geschichte. Und da ist schon sehr viel zu sehen. Das Lamm ist ein Bild auf Jesus. Er ist die Wirklichkeit. Alles deutet immer auf den Christus, die Wirklichkeit. Und das Nächste ist dann erst nach der Flut. Kennen auch die Geschichte, wo Noah opfert nach der Flut und Gott macht dann einen Bund beim Opfer und gibt als Bund sogar den Regenbogen. Dann kommt Abraham und Abraham wird rausgerufen und es baut sogar mehrere Altäre, drei Altäre und er ruft den Namen des Herrn an. Das ist wirklich gut, wenn wir uns hingeben dem Herrn, mal neu, manchmal kommt er auch zurück, wenn ihr lest, an den alten Altar, den er damals gebaut hat. Und er fängt wieder an, den Namen des Herrn anzurufen. Das heißt, er weiht sich neu und auch an verschiedenen Orten. Ja, vielleicht in der Arbeitsstätte, neu sich dem Herrn zu weihen. Dann merkst du ein bisschen später an einer anderen Stelle, ein neuer Altar in der Familie oder der Nachbarschaft oder der Gemeinde, wo immer der Herr zeigt, hey, du musst wieder zurückkommen zu dem Altar, wo du dich gegeben hast und neu den Namen des Herrn anzurufen. Amen. Und als er das gemacht hat, ist er auch der, der zum ersten Mal gekämpft hat für Gottes Reich. Nachdem er einen Altar gemacht hat. Und dann kommt der Melchisedek, der das ewige Priestertum hat. Und hier fängt damit auch der neue Bund an. Der alte Bund, das ist der Bund, den Gott mit Abraham gemacht hat, durch Opfern. Und dann gibt es danach noch einen Punkt bei Abraham, und der ist wichtig in dem Punkt, dass er zum Berg Moria geht. Und Moria ist der Berg, wo Salomo den Tempel gebaut hat. Zion. Gott leitet Abraham nach Moria, was Zion ist, um dort diese große Glaubensprüfung von ihm abzunehmen. Und er besteht, lobt den Herrn. So, wir sehen, die Anbetung und die Hingabe geht zusammen und hat immer zu tun mit einem Altar. Und weiter, ja, es gibt Isaak, er baut mehrere Altäre, Jakob baut Altäre und nachdem es gebaut wird, kämpft er mit Gott und bekommt den Namen Israel. Und auch die Verheißung dann, dass er ein ganzes Reich haben wird, seine Nachkommenschaft. Wir wissen, Israel geht zu seinem Sohn Josef in Ägypten und sie werden zu einem großen Volk aus in Ägypten. 400 Jahre hörst du nichts mehr und dann kommt Mose. Und Mose bringt dann den kupfernen Altar. Mose und das Volk Gottes. Es gibt wieder einen großen Bund am Sinai mit Blut. Und das ist die Wirklichkeit. Auch in diesem ganzen Bund von Moses redet alles von Jesus. Aber nur zu sehen, Mose bringt die Stiftshütte, die wir vorhin gesehen haben, und diesen Altar. Und er redet jetzt von den Festen des Herrn. Sollen rausgehen aus Ägypten, um die Feste des Herrn zu feiern. Und es wird immer klarer, was der Herr will. Ja, die Anbetung wird immer klarer. Er sagt Mose sogar, wenn ihr in das gute Land geht, sollt ihr es nicht mehr tun wie heute, dass ihr überall dem Herrn Anbetung bringt, sondern nur noch an dem Ort, den ich erwählen werde. Und Josua opfert auch als nächsten Punkt und erobert das gute Land und es voll mit dem Herrn. Und ich habe dann da unten weiter die zweite Zeitlinie gemacht. Da sieht man dann, kommt die Richterzeit. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber in der Richterzeit passiert nicht so viel mit dem Reich Gottes. Es kommt eine Generation, die das Ganze nicht mehr mitgekriegt hat und die wird die ganze Zeit unterdrückt und da ist nicht viel Herrlichkeit. Es gibt kleine Ausnahmen. Gideon macht einen Altar und rettet Manoch, der Vater von Simson, macht einen Altar und es kommt immer wieder Rettung, nachdem ein Altar gebaut wurde. Aber da passiert nicht viel, bis der Prophet Samuel kommt, der dem Herrn wieder am Altar anruft. Und Samuel wendet das ganze Zeitalter der Richter und setzt Saul als König ein. Und ja, zu sehen, Saul, wollte darauf gar nicht eingehen, aber ich habe den Eindruck, es ist doch gut, Saul hat auch zwei Erfahrungen mit dem Opfer, aber die enden nicht sehr positiv. Ja, einmal soll er alles ausrotten aus diesem feindlichen Stadt und das Beste hält er auf für Opfer für Gott. Und Samuel sagt, ich sage es jetzt mal neutestamentlich, Gott ist lieber Brandopfer als äußerliche Opfer. Gehorsam statt Opfer. Ja, Saul ist ungehorsam und möchte Gott dafür was geben. Das Brandopfer ist der Gehorsam, das Erste, das Wichtigste, dass man den Willen Gottes tut. Und Saul tut hier äußerlich die Opfer behalten. Und später gibt es noch eine Gelegenheit, wo das Volk Israel in große Bedrängnis kommt. Und sie warten auf Samuel und die Philister kommen und sie sind viel stärker und das Volk fängt an wegzurennen. Und er kriegt Angst. Und er schlachtet selber und opfert. Obwohl Samuel ihm gesagt hat, warte auf mich. Und das möchte ich auch sagen. Das Opfer ist für Gott. Die Hingabe für Gott und nicht für die Menschen. Wenn wir sehen, dass die Leute wegrennen oder irgendwelche Probleme in der Gemeinde sehen und denken, okay, ich mache was, damit die Menschen sehen und da bleiben. Das ist wie Saul. Und das passiert uns öfter, immer wieder, gell? Dass ich Dinge mache um der Menschen willen. Eine Hingabe, damit die Menschen sehen, ja, hier läuft's nicht, aber ich komme und ich rette die Gemeinde. Das ist, was Saul tun wollte. Er wollte Israel retten. Und weil nichts passiert ist, hat er selber angefangen zu schlachten. Aber der Herr hat mir auch in den letzten Wochen immer wieder gezeigt, ich wollte Dinge machen, auch Menschen nicht enttäuschen. Der Herr hat gesagt, ist es Menschenwerk oder mein Werk? Was willst du tun? Willst du wegen den Menschen dorthin gehen? Oder wenn ich sage, bleib, dann bleibst du. Ob die Menschen beleidigt sind oder nicht? Die Frage ist, ist Gott beleidigt? Auf wen hören wir? Das ist gut zu sehen, die Opfer sind für Gott. Und um es zu Ende zu machen, dann kommt ein wunderbarer König, David, und er hat viel mit dem Priesterdienst zu tun. Und er findet Zion. David findet Zion, weil er immer mit dem Herrn ist, mit dem Herrn kämpft. Und David gewinnt das ganze Reich. Und tatsächlich, er findet Zion erst, nachdem er alle Feinde besiegt hat. Das, was gerade auch in Israel passieren muss, dass alle Feinde besiegt werden, damit der Tempel gebaut werden kann. Aber Gott zeigt David Zion. Und dann wird es immer klarer. Das ist der Ort, von dem Mose gesprochen hat. Und dann als nächstes kommt Salomo und Salomo fängt richtig an und baut einen Altar. Der ist ordentlich groß. Und es steht auch, dass er ihn einweiht mit so viel Schlachtopfer, dass dieser Altar ihn nicht mehr tragen konnte. Der ganze Vorhof wurde zum Brandopferaltar. Die haben überall verbrannt, weil es wurden Tausende von Rinder und Schafe geschlachtet. Und damals, wenn du Israel, das Reich damals anguckst, das war die Größe, das war die Spitze unter Salomo. Das war die größte Ausdehnung des Friedensreichs Israel unter Salomo, wo es die meisten Opfer gab in Zion. Das heißt, das Reich und der Hingabe am Brandopferaltar mit geistlichen Opfern, das hat eine starke Connection. Leider ist Salomo, als er alt war, hat er andere Opfer zugelassen. Die Opfer seiner Frauen. Die Frauen, die er aus den fremden Ländern genommen hat. Zu viele. Und zu viele andere Sachen. Gott wurde eifersüchtig. Und was ist dann passiert? Manche kennen diese Grafik. Nach Salomo gab es die Reichsaufteilung. Dann war es Israel und Juda. Und die ganze Geschichte, die ihr lest in Könige und Chronik, Propheten, sind wie die Propheten kommen zu diesen ganzen Königen und sie immer wieder zurückbringen, Gott die Feste zu feiern, Zion wieder aufzubauen, Gott die Opfer zu bringen, und dann kommt wieder ein böser König, schließt den Tempel, bringt fremde Götzen, und es ist wirklich ein Kampf um die Anbetung. Und noch zwei Namen will ich erwähnen, Hiskia und Josia. Und auch wenn man archäologisch und geschichtlich guckt, unter diesen zwei war Israel, Juda sehr groß, unter Hiskia vielleicht mit am größten. Und hier werden auch nochmal zweimal riesige Feste gefeiert und viele Opfer gebracht. Es kommt nicht mehr ran an das, was Salomo gemacht hat, aber da sieht man wieder, die Opfer und Zion und die Größe des Reiches sind wirklich verbunden. Und dann kommen am Schluss viele Könige, die das komplett ablehnen und alle Warnung von Gott verachten, und daraus kommt Babylon. Gell? Und haben wir noch Zeit? Ich wollte ganz kurz noch auch was sagen zu Babylon, weil in Babylon sieht der Hesekiel dann den neuen Tempel und den Altar vom tausendjährigen Reich, das noch kommen wird. Und wir reden öfter über den Hesekiel-Tempel. Ja? Das ist das, was Hesekiel in Babylon sieht, was im tausendjährigen Reich, also im kommenden Zeitalter, gibt es einen Tempel, der passt nicht mal in Jerusalem rein, der ist so groß. Und du siehst, in der Mitte ist wieder ein riesiger Altar. Und wir hatten das neulich schon, Bruder hat gezeigt, egal von welcher Seite, hier sind riesige Tore, egal von welcher Seite du zum Tempel gehen willst, um dem Herrn zu dienen, du gehst durch diese Tore durch und als erstes, was du siehst, ist da ein mindestens 6 Meter großer Altar vor dir stehen. Ob du vom Norden kommst, vom Westen oder vom Süden, vom Osten, kein Westen, vom Osten, genau. Da ist ein riesiger Altar. Und das ist wunderbar. Und wir brauchen die Wirklichkeit heute. Das ist ein geistliches Bild, da sind sehr viele Dinge, aber wir brauchen diese Wirklichkeit von dem Tod Jesu heute, um ihm zu dienen. Das ist das Zeichen von Zion, dass da ein Altar in der Mitte gibt. Ja, und was auch in Babylon geschehen ist, dass der Tempel war zerstört. Alles hat Nebukadnezar verbrennen lassen und kaputt gemacht. Und wie sollte es weitergehen? Und dann haben sie dort in Babylon die Synagogen gebaut. Und bis heute haben die Juden Synagogen. In den letzten 2000 Jahren können die Juden keine Anbetung nach der jüdischen Weise bringen, sondern nur in der Synagoge sein. Und das ist auch ein Bild für uns im Christentum. Haben wir Synagogen oder haben wir einen Tempel mit Altar? Und ich habe hier ganz kurz, das ist nochmal der Brandopferaltar, wenn du durch die Tore reinkommst, das ist ein Modell, wie das wohl aussehen kann. Man sieht, es ist ziemlich groß. Und ja. Aber hier sieht man kurz eine Synagoge. Gell? Man sieht, man kann jetzt sitzen für Lehre. Und nochmal ein Bild ist, viele Bänke, man kann zuhören, Lehre hören. Ja, nochmal hier, Bänke und hinten sehr viele Bücher. Es gibt sehr viel Lehre. Und das ist, was die Juden tun können heute. Alles lehren, Lieder singen und beten. Und so sind auch oft unsere christlichen Versammlungen. Viel Lehre, Lieder singen und beten. Aber ist es das Gleiche wie der Tempel, wenn man nochmal zurückgeht, also eins weiter zum Tempel? In der Mitte der Altar und außenrum, wenn man da nochmal eins weiter geht, dann sieht man, das sind hier alles die Speisesäle. Die höheren Speisesäle für die Priester, die Speisesäle drumherum fürs Volk. Und wenn man noch eins weiter geht, dann sieht man die Küchen. In den vier Ecken, das rote, sind die Priesterküchen. Und dann hier fürs Volk, sorry, das ganze Volk wird hier bekocht. Und hier gibt es nochmal höhere Priesterküchen für die höheren Speisesäle. Die sind dreistöckig. Das ist der Hesekiel-Tempel. Und ich dachte einfach nochmal zum Kontrast zu sehen, hier ist ein Haus voller Speise, Küchen und Altar. Und auf der anderen Seite hast du Lehrbänke. Was wollen wir heute haben? Möchten wir Speise und ein Altar? Oder möchten wir viele Lehrbänke, wie es in Babylon entstanden ist? Und ja, das ist wirklich der Unterschied, den der Altar auch macht. Lob den Herrn für die Wirklichkeit. Ach so, um das zu beenden, hier hinten haben wir noch ganz am Schluss. Wenn man eins weitergeht, nach Babylon. In Babylon wurde der Geist erweckt, dass sie Babylon verlassen haben und wieder zurückgekommen sind nach Jerusalem. Und das Erste, was sie gebaut haben, war was? Der Brandopferaltar. Ja, bevor sie irgendwas bauen konnten, dieser Altar für die neue Hingabe. Und wir sehen im Neuen Testament die Wirklichkeit, ist unser Seelenleben in den Tod Christi zu geben. Und das ist wirklich ja, die Voraussetzung, dass wir in den weiteren Dienst für Zion reinkommen. Dieser Altar ist noch im tausendjährigen Reich. Interessanterweise, die ganzen inneren Sachen sind nicht mehr da im tausendjährigen Reich, weil sie schon erfüllt wurden. Aber der Altar, der bleibt. Zumindest für die 1000 Jahre. Möge der Herr uns wirklich auch die Wirklichkeit in unserem Leben geben, dass wir unser Seelenleben geben können, damit Zion wächst.